Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wir haben ein komplettes Überraschungshalbfinale bei den Frauen. Alexander Zverev zieht zum vierten Mal ins Halbfinale bei den French Open ein. Es gibt eine Menge zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben gesagt, dass es heute wahrscheinlich keinen Podcast geben wird. Du hast es möglich gemacht. Danke dafür.
Ja, gerne. Ich habe gedacht, du machst Überraschung, Überraschung am Anfang. Aber die Leute haben es ja schon gesehen, dass wir da sind.
Ja, nein. Eine Sache, bevor wir auf die Matches von heute zu sprechen kommen, müssen wir noch erzählen. Novak Djokovic hat sich heute einer Operation am Meniskus unterzogen in Paris. Und die übliche Ausfalldauer ist 3 bis 6 Wochen. Wimbledon sieht man im Moment so noch nicht, aber es sieht wohl ganz gut aus, dass er bei Olympia wieder dabei sein kann. Auf jeden Fall, heute gab es die OP und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen. Taylor Fritz hatte damals eine OP und hat 3 Wochen noch später dann Wimbledon gespielt. Ich glaube, es war eine leicht andere OP. Jetzt ist es halt Djokovic, der wahrscheinlich für Wimbledon ausfallen wird. Ausschließen möchte man nichts.
Na, spannend, es gab ja am Anfang des Jahres immer wieder Gerüchte, würde er Wimbledon auslassen, weil er sich so auf die Olympischen Spiele konzentrieren will. Und ich kann mir vorstellen, dass es etwas gewesen ist, das ihm durch den Kopf gegangen ist. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so in den Medien gelandet, weil ich tippe mal, dass es über eine seiner serbischen Quellen kam, dass er darüber nachdenkt. Und daher denke ich, dass er jetzt sich vielleicht, dass ihm dadurch, dass ihm die Entscheidung abgenommen wird, ich gehe jetzt auch eher davon aus, dass er nicht antreten wird, ich würde die Chancen mit unter 50% sehen, ist das vielleicht für ihn am Ende eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann kann er sich wie Nadal, nehme ich auch von an, dass wir den nicht in Wimbledon sehen werden, vielleicht wirklich auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Kann mir vorstellen, Hamburg hat schon mal durchgestochen zum Management. Ja. Also wir hätten da eine Wildcard, wenn es sein muss.
Wir hätten noch Kapazitäten für euch.
Ja. Ja. Also kann man jetzt schon von ausgehen, dass da der Anruf gekommen ist.
Natürlich, natürlich. Und das wäre ja eine einmalige Chance für das Hamburger Turnier in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es in Mai, dieses Jahr dann kurz vor Olympia. Ich glaube, da werden noch einige dann die Form antesten. Vielleicht muss auch der eine oder andere, der noch die Form testen will, durch die Quali gehen, wenn es keine Wildcards mehr gibt. Mal schauen, wie das so funktionieren wird. Also Novak Djokovic hat sich heute einer OP unterzogen. Kommen wir auf die Matches von heute. Und da müssen wir als erstes über die beiden Überraschungshalbfinalistinnen Jasmine Paolini und Mira Andreeva sprechen. Ich habe mich heute extra noch beim italienischen Journalisten versichert oder rückversichert, wie Jasmine Paolini ausgesprochen wird. Jasmin oder Jasmin. Und er sagte, naja, wir sagen alle gar nicht Jasmin, wir sagen alle Jaya, ihren Spitznamen, aber Jasmin soll wohl der richtige Name sein und deswegen Jasmin. Es war der große Ubaldus Kanagata, der mir das gesagt hat. Ne? Also und wenn der es sagt, ne?
Dann wird er entweder gar nicht drüber nachgedacht haben oder sehr lange drüber nachgedacht haben. Bei ihm immer beides möglich.
Ja. Jasmine Paolini hat auf jeden Fall heute gegen Elena Rybakina gewonnen in einem wirklich tollen Match. 6-2, 4-6, 6-4. Jasmine Paolini hat ein enorm gutes Jahr. Sie hat den Titel in Dubai damals gewonnen, das WTA 1000 Turnier. Sie hat den Titel in Rom mit ihrer Doppelpartnerin Sara Errani gewonnen. Sie hat jetzt das erste Mal das Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Sie hat bei den Australian Open zum ersten Mal die zweite Woche eines Grand Slams erreicht. Sie wird noch die Goldmedaille im Doppel bei den Olympischen Spielen holen. Es ist ein Traumjahr für Jasmine Paolini und so ein bisschen mit sehr, also mit ja fortgeschrittener Karriere dann auch so einen Durchbruch nochmal zu haben, ist fantastisch.
Ja, 28. Ich wollte jetzt gerade nachgucken, wie alt Sara Errani bei ihrem ersten French Open Finale war, aber ich rede mal erst weiter. Also
ich gucke nach währenddessen.
Ja, super. Ich finde, das Erstaunliche an ihr wirklich ist diese Wandlung, die wir gesehen haben über die letzten 2, 3 Jahre. Sie war früher primär eine Abwehrspielerin. Also nicht eine, die hinten wie eine Wand gestanden hat, aber eine, die sich auf ihre sehr schnellen Beine verlassen hat, auf ihr Gefühl, wie sie einen Court bespielen kann, wie sie aus der Defensive für sich gewisse Positionen nutzen kann. Und natürlich hat sie das heute nicht alleine bei ihrer Offensive entschieden, aber, und das ist die Zahl, die heraussticht, beide waren eigentlich ziemlich gleich auf bei den kurzen und bei den langen Punkten. Und jetzt komme ich wieder auf meine Lieblings, weil ich finde, das sind die Sandplatzpunkte, das sind die mittleren Punkte. Da hat sich 44 zu 21 gewonnen. Und das sind eben wirklich diese klassisch konstruierten Punkte. Und wie macht man das auf dem Sand? Genauso wie Paolini. Also, was hatten wir heute zum Beispiel klassisch drin? 2-3 Mal einen guten Topspin tief in die Vorhand hinein von Rybakina. Irgendwann kam der kürzere Ball, zack, mit der Rückhand die Linie entlang. Oder mit der Rückhand 1-2-3 Mal Cross gespielt und dann hat Rybakina versucht, die Linie entlang zu spielen. Der Court war offen und Paulin hat ihn hinten reingehoben. Also wirklich klassisch, wie man Sandplatztennis offensiv spielt. Und das hat Paulini heute ziemlich zur Perfektion vorgetragen. Und das ist die Paulini, die wir jetzt wirklich über das letzte anderthalb Jahre kennengelernt haben, die einfach ein so gutes Spielverständnis hat und so eine klare Idee davon, was sie auf dem Court kann, ihre Gegnerin auf dem Court kann. Und einfach nur eine beeindruckende Leistung heute.
Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Heute in diesem Match und auch in den letzten Monaten, was sie mit ihrer Rückhand macht, ist wirklich ganz famos. Vor allen Dingen kann sie Richtungswechsel machen, ohne dass die Gegnerin es sieht mit dieser Rückhand. Sie kann sie entweder Inside-Out spielen oder sie kann sie die Linie entlang spielen oder ganz normal Cross. Das finde ich extrem, extrem beeindruckend. Zweitens, ihre Vorhand mit dem Topspin. Gerade in solchen Bedingungen wie heute, wo es ein bisschen wärmer war, wo der Ball höher abgesprungen ist, wo es ein kleines bisschen schneller war, fand ich das extrem effektiv gegen Rybakina. Und was sie im ersten Satz vor allen Dingen gemacht hat, sie hat keine Fehler gemacht. Einen einzigen Unforced Error und sie hat 90% ihrer Punkte nach dem Aufschlag gewonnen im ersten Satz. Rybakina war da noch gar nicht auf dem Platz und sie hat den 6-2 gewonnen. Ich habe nochmal nachgeschaut, bei Tennis Abstract gab es die Hold Percentage, also in wie viel Prozent der Fälle hält die Spielerin ihren Aufschlag und sie hält nur in 65% ihrer Spiele den Aufschlag und war heute quasi unantastbar über weite Strecken dieses Matches. Und das war etwas, was mir sehr imponiert hat und was, glaube ich, sie heute dann auch so ein bisschen über die Ziellinie gebracht hat. Wir müssen gleich noch über Rybakinas Spiel sprechen, aber das, was Paulini zu diesem Match beigetragen hat, das war mehr als beeindruckend.
Ja, und mir war das mit dem ersten Satz natürlich auch aufgefallen und das Lustige daran ist, und deswegen hat sich die Zahl dann in den Sätzen 2 und 3 auch nicht richtig gehalten, davon waren ziemlich viele dann wieder lange Punkte. Also eigentlich, wo man annehmen würde, also so in der Theorie, die immer hinter diesen Zahlen stecken ist, naja, derjenige oder diejenige, die aufschlägt, gewinnt vielleicht so 70-80% der Punkte hinterm ersten Aufschlag, wenn es kurz ist und alles andere ist 50-50. Und deswegen, wer besser bei den kurzen Bällen ist, bei dem eigenen Aufschlag, der gewinnt am Ende meistens die Partie. Und sie hat hier auch eine 9-0-Bilanz bei diesen kurzen Punkten aus ihrer Sicht gehabt, aber sie hat es am Ende dann entschieden, auch im ersten Satz hinter dem eigenen Aufschlag über die längeren Ballwechsel. Und da muss ich Rybakina dann natürlich schon ein bisschen an die Nase fassen, weil der Aufschlag von Paulini ist okay und der ist auch nicht so schlecht wie der von Errani, auch nicht so schlecht wie der von Errani zu ihren allerbesten Zeiten war. Errani war auch eine andere Spielerin als Paulini, trotz der Körpergrößenvergleiche.
Aber sie ist ja keine Isnarini.
Nee, aber was sie ist, und ich finde, das hast du ja sehr gut herausgearbeitet, ist diese, Errani hat davon gelebt, wirklich sehr spielerisch auf dem Court unterwegs zu sein. Also was zum Beispiel ja bei der krass war, wenn die eine Inside-Out-Vorhand gespielt hat, die ist ja teilweise im Publikum gelandet, weil die den Court so breit machen konnte und weil die so ein gutes Gefühl hatte und weil die so gut am Netz war. Und Paulini ist eigentlich eher ein bisschen näher an Cibulkova wahrscheinlich dran als jetzt an Errani, einfach weil sie so Power generieren kann. Sie, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja auch nah am Ball dran, also oder nah unten dran, wo der Ball gespielt wird. Aber es ist dann ja trotzdem die große Kunst, das zu können. Und vor allem ist es die große Kunst, das gegen jemand wie Rybakina zu können, die eine so solide, gute Grundlinienspielerin ist. Die lebt ja nicht nur vom Aufschlag, die lebt ja auch davon, die Bälle einfach sehr gut, tief, hart zu verteilen. Und da hat Paulini ihr hier am Anfang im Match wirklich ziemlich schnell den Stecker gezogen.
Rybakina hat mich heute allerdings ein kleines bisschen zwischendurch an Karolina Pliskova erinnert, die nicht immer gut stand zu den Bällen. Sie ist halt ähnlich groß wie Pliskova, deswegen kommen die Vergleiche dann auch wieder. Aber sie stand manchmal nicht gut, oder nicht manchmal, sie stand sehr häufig nicht gut zum Ball. Und zweitens fand ich, dass sie hektisch geworden ist, dass sie zwischendurch gedacht hat, ich muss jetzt den Punkt machen und ich muss jetzt den Punkt schnell machen, und hat damit sehr viele Unforced Errors gehabt, weil sie immer wieder ihre Winner-Versuche ins Ausgesetzt hat. Und das war heute eine Leistung, wo ich gedacht habe, das ist ein bisschen untypisch für Rybakina, die ja eigentlich nicht viel aus der Ruhe bringt in diesem Spiel.
Ja, ich würde sagen, das trifft natürlich vor allem aufs Ende des dritten Satzes zu. Also wir können ja kurz sagen, der zweite ging an Rybakina, war eine enge Geschichte, auch nur 19 zu 18 Punkte am Ende. Sie hat, wie man es erwarten würde, das dann hinter dem Aufschlag für sich entschieden. Und der dritte war lange Zeit gleich auf. Und am Ende war dann Paulini die Nervenstärkere, die Stabilere. Und Rybakina hat, würde ich sagen, in den letzten 10 Minuten Fehler begangen, wo man dann schon fragen muss, vor allem wenn man es jetzt in den Kontext ihrer Grand-Slam-Karriere setzt, ist schon ein bisschen enttäuschend. Sie stand jetzt in 2 Grand-Slam-Finals, das war auch beeindruckend. Sie hat allerdings jetzt auch in den letzten 2 Jahren einige Grand-Slam-Niederlagen dabei gehabt, wo man sagen muss, da war sie nicht am Peak dran. Da war sie wahrscheinlich nervös, das ist bei ihr jetzt nicht so einfach zu merken wie bei anderen. Da ist der Aufschlag nicht so gekommen, da bewegt sie sich dann nicht so gut, da die eigentlich so stabilen Schläge lassen nach, und das ist aus meiner Sicht heute zum Ende hin passiert. Und lustigerweise überrascht es mich immer noch, weil ich irgendwie was anderes von ihr erwarte. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt auch schon ein paar Mal passiert.
Sie hat 59% der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Das ist nicht viel. Vor allen Dingen, weil der Aufschlag eigentlich gut gekommen ist mit 67%. Aber nur 59% der Punkte. Ist halt auch ein Zeugnis davon, dass Paulini den Ball gut gesehen hat, den Return gut gesehen hat, den Aufschlag gut gesehen hat. Aber das war insgesamt dann keine gute Leistung. Und trotzdem der Respekt beziehungsweise die Würdigung, die müssen wir halt an Jasmine Paolini schicken, weil die hat dieses Match dann am Ende durchgezogen. Und sie ist vor allen Dingen nicht nervös geworden am Ende, wo es dann Richtung Match ging. Und das fand ich, auch das hat mir imponiert. Sie geht ja an dieses Tennisspiel mit einer sehr positiven Attitüde ran. Also sie lächelt viel, sie zeigt nicht, dass sie unter Druck steht etc. Und das hat ihr vielleicht dann heute auch so ein kleines bisschen geholfen.
Ja, also die hat sicherlich weniger Druck empfunden als Rybakina. Also ich meine, Rybakina hat uns ja schon ein bisschen verraten in ihren Pressekonferenzen, dass sie merkt, dass auf ihr mehr Augen sind, als ihr das wahrscheinlich lieb ist, und dass der Druck größer ist, als dass sie das gerne hat. Sonst würde ich nicht denken, dass sie so schnippisch reagiert hätte in ihren Pressekonferenzen. Und sie geht jetzt natürlich auch mit einem gewissen Druck nach Wimbledon. Da muss sie für sich in Anspruch nehmen, zweite, dritte Favoritin auf den Titel zu sein. Die Überspielerin Iga Świątek gehört da nicht zur ersten Reihe der Favoritinnen. Sie hat es schon mal gewonnen. Jabeur ist nicht in der Form wie im letzten Jahr. Sabalenka ist ungefähr Augenhöhe mit Rybakina auf dem Rasen. Also der Druck wird jetzt nicht weniger werden. Und für Paolini ist das jetzt natürlich sowieso alles schon irgendwie die Soße auf dem Essen, weil es halt so toll und so nett ist.
Die Kirsche auf der Sahne auf der Torte, so heißt es. Ne? Die Soße auf dem Essen ist auch sehr nett. Also Soße ist ja immer gut. Jasmine Paolini steht also im Halbfinale und sie trifft dort nicht auf Arina Sabalenka, sondern sie trifft auf Mira Andreeva. Die hat dieses Match gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4. Die große Story dieses Spiels ist aber Arina Sabalenka, der es offensichtlich nicht gut ging, die hinterher auch die Pressekonferenz abgesagt hat. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch keine Statements von ihr gesehen. Die wollten die French Open dann noch bringen, aber Arina Sabalenka ging es offensichtlich nicht gut, hat mehrere Male Tabletten auf dem Court bekommen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, was sie hatte. Sie hat sich versucht durchzukämpfen, aber war wahrscheinlich nicht zu 100% fokussiert auf dem Platz. Und Mira Andreeva hat das erstaunlich routiniert dann über die Bühne gebracht, beziehungsweise hat sich dadurch nicht beeinflussen lassen und hat das Match am Ende in 3 Sätzen gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4. Was mir sehr gut gefallen hat bei Mira Andreeva ist, dass ihr der Aufschlag von Sabalenka kaum Probleme gemacht hat. Sabalenka hat mit 53% aufgeschlagen und nur 53% der Punkte gemacht nach dem ersten Aufschlag, was für sie einfach keine gute Quote ist. Und Andreeva hat heute eine richtige, richtige Return-Meisterleistung gebracht, meiner Meinung nach.
Ja, und ab dem zweiten Satz auch besser aufgeschlagen, denn auch bei ihr waren im ersten Satz nur 38% der Aufschläge drin. Das reicht natürlich eigentlich nicht gegen Sabalenka. Und gefühlt hat Sabalenka halt heute wirklich so eine 80%-Leistung gebracht. Also ich würde sagen, das ist das Niveau, an das sie rangekommen ist. Und Andreeva hat sich wirklich so im Schlussspurt noch mit Schultereinsatz und Hüfteinsatz dran vorbeigeschoben und irgendwie im Fotofinish das Ganze für sich entschieden. Und da müssen wir natürlich den Kontext aufmachen. Und wir haben jetzt über das Alter in der vorletzten Sendung einige Male gesprochen. Und was es uns über ihr Potenzial sagt, können wir natürlich auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist ja das Erstaunliche an ihr, ist diese Abgeklärtheit, ist dieses Selbstverständnis, ist auch ein Gefühl fürs Match. Sie hat ja heute eigentlich eine ziemlich perfekte Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden, weder dem einen noch dem anderen zu sehr nachgehangen und hat wahrscheinlich auch gemerkt, dass bei Sabalenka heute keine 100% drin sind und hat deswegen, was ja häufig passiert, auch ganz erfahrenen Spielern und Spielerinnen, hat nicht überpaced oder so, hat nicht zu viel gewollt. Ich meine, man gucke zum Beispiel an die letzten beiden Gegner von Djokovic. Da war schon so ein bisschen das Gefühl, die wollten dann doch ein klein bisschen zu viel. Und sie wollte nicht zu viel. Sie hat gemerkt, nee, ich muss das machen. Und das hat sie ja noch runtergespielt.
Genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte dann auch sagen, ja gut, in 3 Jahren spielst du den Ball jetzt nicht mehr. Das ist der jugendliche Leichtsinn gewesen. Aber jugendlicher Leichtsinn, den sieht man bei Mira Andreeva halt kaum. Es ist ja genauso in Interviews hinterher, dass sie da dort auch die Interviews gibt, als würde sie das seit 10 Jahren machen. Und was ich beim letzten Mal gesagt habe, alles bei ihr und in ihrem Spiel ist daran ausgelegt, dass sie Superstar wird. Und wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht, aber alles ist darauf ausgerichtet und sie scheint entweder erstmal es instinktiv drauf zu haben oder sehr viele Schulungen dazu zu bekommen, weil so wie sie sich auf und neben dem Platz gibt, sieht das aus wie eine 10-jährige Veteranin. Also eine Veteranin, die seit 10 Jahren spielt, nicht wie eine, die 10 Jahre alt ist.
Ich habe nicht schon gedacht, oh, wo geht der Satz denn hin? Weißt du, ich habe auch noch nachgeschaut, weißt du, wer die letzte 17-Jährige in einem Grand Slam Halbfinale war?
Coco Gauff.
Nee, Amanda Anisimova.
Ach.
Und das ist natürlich, die hat ja damals auch einen total abgeklärten Eindruck abgegeben. Und jetzt muss man natürlich sagen, die hatte die sehr tragische Geschichte, dass dann ihr Vater gestorben ist. Und das hat sie sehr aus der Bahn geworfen. Mhm. Und die wirkt jetzt auch nicht, als hätte sie riesig Lust am Tennisspielen im Moment. Und ich glaube, das kann man total gut verstehen, wenn man in diesem gedrillten Tenniszirkus groß wird. Und ich glaube auch nicht, dass das Andreeva passieren wird. Und trotzdem habe ich mir damals irgendwie auch riesige Vorstellungen davon gemacht, was Anisimova wird erreichen können. Mhm. Mit der Power, die sie hat. Bei der muss man sagen, hat die Beinarbeit nie so ganz gestimmt. Und ist auch nicht ausgeschlossen, dass die noch groß aufdreht. Und ich traue es auch einer Andreeva eher zu. Und trotzdem muss ich sagen, um da schon mal leicht drauf vorzugreifen, ich bin super gespannt auf das Match morgen. Denn auf einmal ändert sich ja für beide Spielerinnen hier alles. Und da finde ich total interessant, wie Andreeva mit der Situation morgen umgehen wird. Denn ich denke, die Öffentlichkeit wird sie zur Favoritin machen und wird erwarten, dass sie das jetzt gewinnt. Sie ist ja auch schon so ein Darling vom Publikum. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das für sie sein wird.
Ich glaube, beide werden nicht so richtig gut schlafen heute Nacht, weil es für beide eine riesige Chance ist. Und beide haben nicht damit gerechnet, dass sie auf die jeweils andere treffen. Weil Andreeva wird sich gedacht haben, ja, Rybakina ist die große Favoritin im Match gegen Paulini. Paulini wird sich gedacht haben, ja, ich werde wahrscheinlich gegen Sabalenka spielen, so wie es jetzt in den letzten Monaten immer so aussah. Und die werden jetzt schon das Denken anfangen. Und das ist ja menschlich.
Und jetzt natürlich auch noch nicht so das abgelutschte Matchup. Also die beiden, ausgelutschte vielmehr. Die beiden haben in Madrid gegeneinander gespielt. Das hat Andreeva für sich entschieden. Morgen sind aber natürlich total andere Bedingungen als jetzt in Madrid. Und das Wetter sieht jetzt ja auch einigermaßen stabil aus. Und der Ball spielt sich total anders. Und Paolini ist wahrscheinlich die etwas natürlichere Angriffsspielerin. Andreeva hat meiner Meinung nach ein noch besseres Gefühl dafür, wie Tennis funktioniert, wie sie antizipieren muss, wie sie auf so ein Match oder wie sie in so einem Match agiert. Und ich halte es auch für eine totale 50-50-Sache. Aber ich glaube, es wird uns ziemlich viel verraten, wo Andreeva steht. Also wenn die das entweder locker oder mit derselben Routiniertheit runterspielt wie heute, dann absolut Chapeau. Wenn die morgen wackelt, dann wäre das dem Alter absolut angemessen und man würde natürlich auch erwarten, dass eine 28-jährige Paolini damit eigentlich besser umgeht.
Eigentlich, aber auch die wird sich denken, Mensch, was ist das für ein Jahr bisher und jetzt stehe ich auch noch im Halbfinale bei den French Open und jetzt treffe ich auch noch auf diese 17-jährige Mira Andreeva, die auch noch nicht so richtig viel, ich wollte gerade sagen, geleistet hat, die auch noch nicht so richtig viel Erfahrung hat in diesen Matches. Und ja, ich bin hoch gespannt auf dieses Match. Und wir werden morgen ab 15 Uhr die beiden Halbfinals im Frauen-Einzel sehen. Das erste ist dann zwischen Iga Świątek und Coco Gauff und danach dann Jasmine Paolini gegen Mira Andreeva. Das waren die Frauen-Einzel. Ein Herren-Einzel hat es heute gegeben. Das zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur. Und am Ende war es ein Dreisatzsieg für Alexander Zverev. 6-4, 7-6, 6-4. Ich möchte sagen, dass Alex de Minaur so ein kleines bisschen zurück in alte Zeiten gefallen ist, weil er hatte dann gesagt, nach dem Sieg gegen Jan-Lennard Struff, ja, ich möchte mich nicht mehr von den großen Jungs wegschubsen lassen und ich will da selber dann auch was machen und so. Und heute hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen in alte Zeiten zurückgegangen ist. Er hat heute in diesem Match gegen Alexander Zverev nicht seine beste Form gehabt. Er hat sehr viele Unforced Errors gemacht, vor allen Dingen so von der Grundlinie, wenn so einfach Bälle einen halben Meter ins Ausgesegelt sind, sowohl auf Vorhand als auch Rückhand. Und Zverev hat ihn so ein kleines bisschen ausgesessen heute und hat das in drei Sätzen gewonnen. Und am Ende stehen zwar auch wieder drei Stunden auf dem Platz oder stand er wieder drei Stunden auf dem Platz. Und das ist für seinen Workload hier ist das auch nicht zuträglich. Trotzdem zieht er relativ sicher ins Halbfinale ein.
Ja, und wenn de Minaur drauf guckt, dann kann er da aus zwei Richtungen drauf gucken. Der kann sagen 4-6, 6-7, 4-6 oder der kann sagen 96 zu 104, also 48 zu 52. Und das ist natürlich nicht viel. Wir wissen, Tennismatches werden häufig irgendwie von weiß ich, 10% Unterschied bei den Punkten entschieden. Aber das ist für ein Dreisatzmatch schon wenig. Und das verrät uns natürlich, dass de Minaur in den Momenten nicht da war, in denen es hätte sein müssen. Und er hatte heute aus meiner Sicht ein fundamentales Problem, im Gegensatz zum Match gegen Medvedev. Der Aufschlag kam nicht. Ich gucke jetzt nochmal, ich hatte im dritten zwischendrin geschaut. Ja, am Ende stehen 48% der ersten Aufschläge. Ich glaube nicht, dass viele Spieler schon mal Alexander Zverev mit 48% ersten Aufschlägen besiegt haben. Und er hat dann relativ viel rausgeholt aus dem, was reingegangen ist, aber das reicht nicht für ein Grand Slam Viertelfinale. Und Zverev konnte das ja wirklich, ich zähle jetzt lieber keine Gänge bei Autos auf, aber da irgendwo in der Mitte, da konnte er das ja zu Ende bringen. Das war ja irgendwie die ganze Zeit auf Armlänge gehalten und de Minaur hat ganz brav sein Bestes probiert und wurde für zu leicht befunden und durfte wieder nach Hause gehen. Also so war sie am Ende.
Es gab 64 Ballwechsel über 9 Schläge. Das war schon ein Grind, den die beiden da abgeliefert haben, ne? Also wenn die Bilanz von Rallies of 9 plus Shots fast gleich ist wie die von 0 bis 4, das sind nämlich nicht mehr viele, da sind nur 5, 16 Ballwechsel weniger, dann ist das schon ein richtiger Grind gewesen, den die beiden heute gebracht haben. Und Zverev muss am Freitag gegen einen topfitten Casper Ruud ran, der kein Viertelfinale spielen musste, der seit dem Achtelfinale ausgeruht ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wieder am Ende der entscheidende Faktor ist für Zverev.
Gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, Ruud wäre wahrscheinlich gerne im Rhythmus drin geblieben. Auf der anderen Seite wäre er wirklich gerne im Rhythmus gegen Djokovic drin geblieben. Man weiß es nicht. Also, wir haben das Match ja letztes Jahr erlebt. Hat Zverev hinterher gesagt, er war angeschlagen. Ist auch dieses Mal möglich. Er hat wirklich wesentlich mehr auf dem Court gestanden. Er hat wesentlich härter arbeiten müssen. Und Ruud wird heute die Position einnehmen, die Zverev eingenommen hat. Der wird sagen, ja, gut, dann mach mal, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß exakt, wie ich hier auf dem Court spiele und ich habe einen Plan und den werde ich durchziehen und wenn du besser am Ende bist, gut für dich, aber ich habe hier mindestens genauso gute Chancen wie du und von daher, ich würde sagen, Zverev geht da als leichter Außenseiter rein, nicht als großer, aber als leichter Außenseiter, irgendwas 45, 55 oder so. Und es wird eine ganz andere Partie werden als heute.
Das wird am Freitag das zweite Halbfinale sein. Das erste Halbfinale wird das Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sein, den beiden Spielern, die einen Tag später spielen, beziehungsweise in diesem Fall der eine Spieler, der zwei Tage oder einen Tag später spielt, dem wird eine etwas längere Pause dann noch zugestanden. Und Alexander Zverev ist hier im Halbfinale und hat gegen Alex de Minaur gewonnen und steht zum vierten Mal im Halbfinale in Paris und zum achten Mal im Halbfinale eines Grand Slams. Er ist der Spieler mit der höchsten Win Percentage unter den French Open Teilnehmern oder beziehungsweise der Open Era, die noch nie den Titel gewonnen haben. Er hat 80,5% seiner Matches bei den French Open gewonnen, hat noch nie den Titel gewonnen und so eine Statistik hat es noch nie gegeben unter den Spielern, die noch nie diesen Titel gewonnen haben. Und ob er diesen Titel jetzt gewinnen wird in diesem Jahr, ist mehr als fraglich, weil vor ihm stehen dann halt jetzt noch Casper Ruud, Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner. Also das ist noch eine ganze Menge zu tun für Alexander Zverev. Eine Geschichte haben wir noch, die müssen wir noch gerade erzählen. Laura Siegemund hat heute im Mixed Schwerstarbeit geleistet, musste erst im Viertelfinale ran mit ihrem Partner Edouard Roger Vosselin. Gegen Aaron Routliffe und Michael Venus haben sie mit 10-7 im Match-Tiebreak gewonnen. Zwei Stunden später standen sie wieder auf dem Feld und haben gegen Ulrike Aikeri und Maximo Gonzalez gewonnen, auch mit 10-7 im Match-Tiebreak und stehen jetzt im Finale im Mixed. Morgen um 12 Uhr gegen Desiree Krawczyk und Nils Kupski und es könnte ihr dritter Grand-Slam-Titel werden. Einen im Mixed, einen im Doppel, oder?
Ich glaube auch. Ich rede mal und du guckst nach.
Ja.
Weil Krawczyk ist ja auch einigermaßen erfolgreich schon im Mixed gewesen. Skupski ist wirklich einer der besseren Doppelspieler der letzten Jahre. Also ich würde sagen, das ist ziemlich auf Augenhöhe, was wir da erleben werden. Und das Erstaunliche ist jetzt wirklich der Wettbewerb ist ja jetzt wirklich schnellstens durchgeschleust worden auf der Überholspur. Ja. Also dafür, dass wir bis zum Wochenende gar kein Doppel gespielt haben und jetzt hier am Donnerstagmorgen schon das Mixed spielen. Es ist jetzt keine Überraschung, dass hier am Ende, würde ich sagen, nur Doppelexperten und Expertinnen und vor allem auch jene, die gerne Mixed spielen, im Finale sind. Also das, glaube ich, spricht schon dafür, was passiert ist bei den letzten Tagen.
2020 mit Vera Zvonareva, die US Open gewonnen, 2016 mit Marte Pavic damals, das Mixed auch bei den US Open gewonnen. Also es könnte ihr dritter Titel werden, morgen um 12 Uhr. Wir werden natürlich dann im Podcast auch nochmal über dieses Mixed-Finale sprechen. Dafür werde ich extra ein bisschen früher dann auf die Anlage kommen. Heute war ich sehr spät da, erst um 14 Uhr.
Was hast du vorher gemacht? Paris angeguckt?
Nee, einfach im Bett gelegen. Die größte Zeit im Bett.
Alles sei dir gegönnt.
Das war es mit der heutigen Ausgabe. Ein bisschen hastig zusammengeschustert, aber wir hoffen, dass es euch trotzdem gefällt. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich auch was Gutes tun, auch finanziell, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu PayPal und zu Steady. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.